Ja, ihr seht gut aus. Es ist schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und dass wir ja eine ganz besondere Zeit erleben dürfen. Eine Zeit, in der wir eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Und das wünsche ich dir ganz besonders, wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, egal ob online oder hier in diesem Raum. Wir haben eine neue Serie, mit der wir starten, und ich möchte uns so ein kleines Stückchen mit hineinnehmen erstmal in das, was jetzt geschieht. Okay, ich schalte. Meine Gemeinde, ein Ort ohne Limit. Wir wollen darüber sprechen, was es bedeutet, dass Gemeinde ein Ort ist, in dem mehr Liebe, mehr Vergebung, mehr Gemeinschaft, mehr Heilung, mehr geistliche Erlebnisse sind als außerhalb, weil nämlich Christus in seiner Gemeinde ist und weil er, so sagt es die Bibel, ja, dass so dieses Bild Gemeinde ein Körper und Jesus ist der Kopf. Und er ist eng verbunden mit jedem Einzelnen und von ihm kommt das ganze Leben. Gott trifft Mensch, das geschieht in der Gemeinde. Und das ist auch das Bild vom Kreuz, wo Gott von oben kommt und wo wir auf dieser Ebene sind, auf dieser horizontalen Ebene. Und Gott kommt und trifft uns. Und da, wo dieser Schnittpunkt ist, da geschehen gewaltige Dinge. Und der Apostel Paulus, der beschreibt es so im Philipper 2, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selber. Und jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und das wird so der ganze Blumenstrauß sein, den wir behandeln werden, und macht, ja, seid gespannt auf das, was alles kommen wird. Und heute geht es so ein bisschen mal da hinein, was macht Kirche aus? Warum sind wir als Kirche überhaupt da? Wenn du das so hörst, dann denkst du vielleicht, Moment mal, von welcher Kirche redet der Apostel Paulus da eigentlich? Ich kenne so eine Kirche überhaupt nicht, wo diese Liebe so ist, wo der andere den anderen über sich stellt und so weiter. Wo gibt es das denn? Finden wir solche Kirchen? Wer geht überhaupt in einen Gottesdienst und erlebt das? Diese Frage habe ich mir gestellt, bevor ich darauf antworten möchte. Und diese Frage haben sich schon ganz, ganz viele andere gestellt. Unsere Welt ist voll von dieser Frage: Warum sollte ich Gott in mein Leben einladen? Und warum in aller Welt sollte ich in eine Kirche oder in eine Gemeinde gehen? Und hierzu will ich uns einmal kurz einführen mit einem kurzen Video in das, was jemand sagt, der mal hineingeschaut hat, wie die Realität in unseren Kirchen derzeit aussieht.
Es ist das Jahr 2060. Ihr seid in der Stadt unterwegs und kommt an eine schöne alte Kirche. Für einen kurzen Moment bleibt ihr vor der Kirche stehen und schaut nach oben zum Turm. Dann öffnet ihr die schwere Holztür, tretet ins Innere und schaut euch dort nach einem Gebrauchtwagen um. Ein Autohaus in der Kirche, klar, das klingt ein bisschen seltsam, aber genau das könnte es im Jahr 2060 geben. Denn viele der Gebäude wird man für ihren eigentlichen Zweck gar nicht mehr brauchen. Kirche, wie wird es so in 30 oder 40 Jahren aussehen damit? Und wie wird sich das gesellschaftlich entwickeln, wenn immer weniger Menschen sich mit dem evangelischen oder mit dem katholischen Glauben identifizieren können? Genau darum geht's jetzt. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Karlsruhe. Oberweier heißt das. Malerisch am Rande des Schwarzwalds gelegen. Ein sehr katholisches Dorf. Ich war in einem katholischen Kindergarten. Während der Grundschulzeit waren wir in katholischen Gottesdiensten und die Kommunion war eines der Highlights im Leben eines jungen Menschen. Natürlich vor allem wegen der Geschenke. Für mich war das ein bisschen schwierig, weil ich evangelisch bin und mich immer ein bisschen als Außenseiter gefühlt habe. Aber für mich war damals auf jeden Fall klar, Deutschland ist ein Land, in dem die Kirche sehr viele Bereiche des Lebens bestimmt. Weil es bei uns im Dorf eben der Fall war. Und während es in Oberweier die katholische Kirche gewesen ist, war es in anderen Gegenden Deutschlands die evangelische Kirche, Hessen oder Niedersachsen zum Beispiel. Rund 2/3 aller Deutschen waren damals Anfang der 1990er Jahre noch Mitglied in einer der beiden Kirchen. Allerdings war genau das auch die Zeit, in der sich einiges geändert hat. Diese 2/3 waren im Vergleich zu den Jahrzehnten davor gar nicht so gut und es sollte noch viel heftiger kommen. Während 1953 noch fast 90% aller Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Kirchenmitglied waren, waren es 2018 nur noch etwas mehr als die Hälfte. Tendenz weiter fallend. Immer weniger Menschen sagen, die Kirche ist super, da mache ich mit. Und immer mehr kehren dieser Institution den Rücken zu. Sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch die Evangelische Kirche in Deutschland haben neulich neue Zahlen veröffentlicht und die zeigen einen ganz klaren Trend. Es geht abwärts. Diesen Trend bestätigt auch eine Prognose des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität Freiburg. Die besagt, 2060 wird der Anteil der Kirchenmitglieder an der Bevölkerung von derzeit 54% auf 29% gesunken sein. Rund 40% der Mitglieder sind dann älter als 65 Jahre. Und da sind wir wieder bei dem entscheidenden Punkt. Das, was momentan noch selbstverständlich ist. Die Kirche mitten in der Gesellschaft wird in nur wenigen Jahrzehnten vermutlich in dieser Form nicht mehr existieren. Das heißt, die Kirchen in Deutschland verlieren immer mehr Mitglieder. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Klar ist, vieles hängt damit zusammen, dass sie die Leute nicht mehr richtig erreichen. Ob sich daran noch was ändert, das ist die große Frage. Momentan sieht es aber eher nicht danach aus. Das würde ich zumindest sagen. Aber vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Was müssten die Kirchen eurer Meinung nach machen, um den Trend zu stoppen? Und was müsste passieren, damit ihr sagt, ja, ich werde da Mitglied oder ich bleibe Mitglied?
Ja, es ist ein ganz interessantes Video. Ich habe ein paar Ausschnitte nur gezeigt. Vielleicht mögt ihr das ja euch mal in ganzer Länge anschauen. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie sieht es in der Zukunft aus und was kann man tun, damit Menschen in der Kirche bleiben oder damit Menschen zu einer Kirche gehören wollen? Hier sieht man einfach diesen Trend, von dem er gesprochen hat. Und da sieht man einfach so 1950, da war die Welt noch in Ordnung. Selbst 1970, zu einer Zeit, in der ich schon in der Schule war und so evangelische und katholische Religion miterlebt habe, da war die Mehrheit in einer Kirche. Heute, da wo der Pfeil ist, da sind wir so gerade an der Grenze, wo es fast halbe-halbe ist. Und ja, der Trend sagt, es geht weiter. Und irgendwann sind kaum noch Menschen in der Kirche. 2018 und 2060. Und die Frage ist, wer sind diese Menschen? Ich meine, solche Zahlen sich anzuschauen, ist das eine, das lässt uns kalt. Das ist mir eigentlich egal, ob da eine 30 steht, eine 50 oder sonst was. Aber nicht egal ist es, ob meine Tochter in dem Bereich ist, die in die Kirche geht oder nicht. Nicht egal ist es mir, ob meine Eltern dabei sind, meine Geschwister, mein Nachbar, mein Arbeitskollege, meine Freunde, Menschen, die mir etwas bedeuten, Menschen, die mir begegnen. Vielleicht die Kassiererin an der Kasse, die mir irgendwie leid tut. Die ist auch dabei. Um die geht es. Was sind das für Menschen, die sagen, ja, die Kirche bringt mir nichts. Die Kirche ist ein Ort, wo ich nicht sein möchte, die ich nicht brauche. Und die Frage ist ja auch, reicht es überhaupt, in einer Kirche zu sein? Ich meine, diese Zahlen, die vernebeln ja auch nur die Realität. Der eigentliche Gottesdienstbesuch ist ja viel, viel geringer. Es geht ja vielleicht nur 1-2% der Bevölkerung sonntags in den Gottesdienst. Und am Ende sehen wir immer mehr Menschen und wir reden nicht davon, dass ein Schaf verloren ist, sondern am Ende sehen wir von 100 Schafen sind 99 verloren und eines folgt vielleicht Jesus nach, hat eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und wenn man diesen Trend so sieht, dann kann man eigentlich nur sagen, ja, das wird ja lustig werden in unserer Gesellschaft. Und wenn wir nach Ostdeutschland gehen, dann sehen wir schon die Realität. Dort sind nur 20% der Menschen in einer Kirche. Aber das ist die Gegend Deutschlands, die am heftigsten die Werte des Abendlandes verteidigt, des christlichen Abendlandes verteidigt, obwohl kaum jemand dort Teil einer lebendigen Gemeinde ist. Und ich habe mich gefragt, was sagt Jesus dazu? Und wir wollen ganz genau hinschauen und gucken, was sagt Gott zu dieser Situation? Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das sagt Jesus im Matthäus-Evangelium im 16. Kapitel, Vers 18. Also auf die Frage, was wird im Jahr 2060 oder im Jahr 2080 sein, hat Jesus schon eine Antwort gegeben. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden ihr nichts anhaben können. Und das ist Geschichte. In der Geschichte gab es immer wieder Zeiten, in der Christen verfolgt wurden, in der versucht wurde, die Gemeinde auszurotten und wo Menschen stolz darauf waren, dass es keine Christen mehr in ihrem Land gibt. Und wir sehen, dass die Kirche Jesu weltweit weiter wächst. In den westlichen Ländern erleben wir genau diesen Trend, aber weltweit wächst die Gemeinde von Jesus. Und ich glaube daran ganz fest, dass Jesus dieses tun wird. Und das ist etwas, was mein Leben bewegt, was in meinem Leben etwas ausmacht, was mir etwas bedeutet, dass Jesus seine Gemeinde baut. Es ist nicht unbedingt ich, du, wir sind Teil davon. Ohne uns wird Jesus das nicht tun. Er verlässt sich auf uns, er bindet uns ein, aber er ist der Bauer und er hat die Zügel in der Hand. Egal, welche Prognosen es gibt, egal, wie die Realität aktuell aussieht, Gott schaut vom Himmel, er hat die Adlerperspektive und die ist anders als deine oder meine Perspektive oder die Perspektive eines Beobachters, der eine Statistik führt. Vor ungefähr 10 Jahren war ich eingeladen in Köln zum Geburtstag eines Arbeitskollegen. Und dieser Arbeitskollege hat seinen Geburtstag in einem katholischen Pfarrheim gefeiert. Und dort waren, ja, die Hälfte ungefähr waren alles meine Kollegen, Mitarbeiter und so weiter. Und die andere Hälfte waren Menschen aus dieser katholischen Kirche. Und wir kamen so ins Gespräch und sie unterhielten sich über die Ranger-Arbeit und über so verschiedene Dinge. Und dass sie jetzt gerade 4 Bezirke, Kirchenbezirke zusammengelegt hätten. Und das wäre ja so eine große Innovation. Jetzt ist ein Priester für 4 Gemeinden zuständig und man hat die Gebäude zusammengelegt, kann einige Kirchen schließen und das Ganze viel effizienter machen. Und ich habe so gedacht, ich höre nicht recht. Ich habe gedacht, da ist doch irgendwie falsch rum. Das ist doch keine Innovation. Das ist doch Niedergang, das geht doch nach unten. Und ich bin sehr traurig nach Hause gefahren. Und auf dem Weg auf der Autobahn zurück sah ich so die Kirchen rechts und links neben der Autobahn und die fielen vor meinen Augen alle ineinander und fielen zusammen. Und das hat mich noch trauriger gemacht. Und dann sprach Jesus. Er sagt, du siehst diese Kirchen, wie sie einstürzen. Aber ich habe euch berufen, dass ihr neue Kirchen baut. Für jede Kirche, die einstürzt, sollt ihr eine neue bauen. Und das ist der Weg, wie Jesus seine Gemeinde baut. Er hat einen Nehemia berufen, der hat gesehen, wie die Mauer kaputt war. Das ist diese Geschichte im Alten Testament mal zu lesen, das Buch Nehemia, das ist so spannend. Da war gar nichts, da waren Trümmer. Und am Ende hat Gott durch diesen Mann und durch seine Helfer alles wieder aufgebaut. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und das bewegt mich, das bewegt mein Herz, weil nämlich überall, wo diese Kirchen sind, da sind Kinder, da sind Mütter, da sind Papis, da sind Mamis, da sind Schüler, da sind Rentner, da sind Menschen, die Jesus brauchen. Und die Frage ist, was muss geschehen, damit Menschen gerne zu einer Kirche gehören? Gestern Abend zur allerbesten oder zur Supersendezeit läuft, wenn du irgendwie ja, das Abendprogramm geschaut hast in der ARD, eine Sendung, über die ich normalerweise hinweggehe. Die heißt Das Wort zum Sonntag. Ich weiß nicht, wer von euch guckt regelmäßig Das Wort vom Sonntag? Ich kenne nicht viele Menschen, die es tun und trotzdem läuft es immer wieder zur besten Sendezeit. Und wenn ich Kirche wäre und ich hätte diesen Sendeplatz, ich würde alles tun, dass dieser Platz am besten ausgenutzt wird und dieser Trend, der nach unten geht, ein Stück durch diesen Sendeplatz umgekehrt wird. Deswegen habe ich interessiert zugehört und habe gedacht, was werden diese Menschen oder der Pfarrer, der jetzt spricht, was wird er sagen? Und er sprach davon, dass wir uns nach dem sehnen, was noch gar nicht da ist. Und dass das so ein Problem ist, dass man immer das haben will, was man nicht hat. Und dann sprach er von christlich-abendländischer Tradition, von hochpolitischen Prozessen in der Kirche und den Dingen, die so um uns herum sind. Und wie wir miteinander um die Wahrheit ringen und wie wir dann eine perfekte Antwort auf die Probleme dieser Welt suchen. Und ich dachte, okay, du bist Kirche. Wenn ich jetzt meine Augen zugemacht hätte und ich hätte nicht gewusst, dass das das Wort vom Sonntag ist, dann hätte das das Wort von jedem Menschen dieser Erde sein können. Das muss ein Pfarrer nicht sagen. Ich habe nicht einmal das Wort Gott, Jesus, Bibel gehört. Ich habe nicht einmal etwas von Vergebung, von Schuld, von Zugehörigkeit, von der Liebe Gottes, von dem Auftrag Gottes gehört. Ich habe nichts davon gehört. Und ich dachte, diese Dinge, die dieser Mann gesagt hat, betreffen mich nicht. Und deswegen verstehe ich, dass wenige Menschen so eine Sendung schauen oder in eine solche Kirche gehen, wo das gepredigt wird. Warum sollte ich mir das antun? Was ist der Auftrag von Kirche? Auch das ganz frisch. Kirche mischt sich in die Tempolimit-Diskussion in Deutschland ein. Und ich denke, wenn wir weiter so machen oder wenn Kirchen weiter so machen, sich um Tempolimits, um dieses und um jenes kümmern, dann gehen sie an ihrem Auftrag vorbei. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, bevor ich dort eintauchen will. Und ich möchte zu der Kernbotschaft kommen heute, um die alles geht in Kirche, nämlich das Wort vom Kreuz. Das ist die Kernbotschaft. Aber ich möchte uns das nochmal verdeutlichen. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Weg zum Supermarkt eurer Wahl. Sagen wir mal da, wo es all die guten Sachen gibt. Ich fahre jetzt am Montag dorthin auf den Parkplatz. Ich komme zur Tür rein und wundere mich. Alle Regale ausgeräumt, Stühle hingestellt, ein Beamer aufgebaut, eine Präsentation läuft, leichte Musik im Hintergrund. Ich werde gebeten, Platz zu nehmen. Und ich höre einen Vortrag, umweltbewusst Gärtnern, wie sie mit Bioprodukten ihres Gartens zum Selbstversorger werden. Und den Vortrag hält ein Bauer aus der Region. Ja, was werde ich wohl machen? Ich habe Hunger, meine Familie hat Hunger. Ich möchte Sachen kaufen. Ich möchte Bananen, ich möchte Äpfel, ich möchte Kartoffeln. Ich habe gar keinen Garten, der es hergibt, das zu tun. Außerdem habe ich zwei braune Daumen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich bei all den Tipps es schaffen würde, Selbstversorger zu werden. Wie oft werde ich wohl noch zu diesem Discounter fahren? Dieser Discounter hat sein Ziel und seinen Zweck verloren. Die Aufgabe des Discounters ist es, Lebensmittel anzubieten. Das ist die Aufgabe, deswegen fahre ich dahin. Nicht, weil ich etwas über Biogärtnern lernen möchte. Nicht, weil mich Tempolimit oder dieses oder jenes interessiert. Es sind alles wichtige Themen, aber nicht das Thema meines Discounters. Nicht das Thema meiner Kirche sind solche Dinge. Nicht das Thema meines Zahnarztes oder meiner Autowerkstatt. Meine Autowerkstatt repariert Autos. Ein Zahnarzt repariert Zähne. und eine Kirche bringt Menschen mit Gott in Verbindung. Das ist der Auftrag von Kirche. Und es gibt so viele Dinge, die jetzt so dann natürlich durchgehen und sagen, ja, hat die Kirche wirklich selber ihren Glauben verloren? Wenn die Kirche oder Gemeinde den Glauben verloren hat, wie kann sie den vermitteln an andere? Verpasst sie den Aufbruch, der nötig ist, weil sie sich um politische Dinge und um das Weltgeschehen kümmert? Und nie war Kirche nötiger als heute. Nie ist sie so wenig zu sehen in unserer Gesellschaft, aber so nötig für Menschen, die hungrig sind. Menschen wollen satt werden. Menschen wollen geistliche Nahrung. Menschen wollen einem Gott begegnen und nicht einem Prediger, der über das Tempolimit predigt. Menschen wollen Vergebung ihrer Schuld erfahren. Sie wollen Heilung und ewiges Leben erleben. Wir haben heute Berichte gehört, wie Gott eingreift, wie er heilen kann. Und das wollen wir. Danach sehnen wir uns, danach schreien wir. Und es geht um den Kernauftrag von Gemeinde und von Kirche und von Freikirche, von denjenigen, die sagen, unser Zentrum ist die Bibel, unser Zentrum ist Jesus. Kirche soll Menschen mit Gott verbinden, das ist das eine. Menschen sollen miteinander verbunden werden und Menschen sollen ausgerüstet werden in der Gemeinde zu ihrem Dienst und Menschen sollen hingehen und einen Unterschied machen und die Welt berühren. Das ist der Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Er sagt, geht hin, macht Menschen zu Jüngern, predigt das Evangelium, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, das höchste Gebot und der Missionsauftrag. Gemeinschaft mit Gott ist das eine, dass Menschen in eine geistliche Beziehung mit Gott kommen, dass Gott nicht weit weg ist, sondern sie merken, Gott ist mein Vater, Jesus ist mein Erlöser, der Heilige Geist lebt in mir, ich bin neu geboren durch das Evangelium, durch den Tod von Jesus Christus. Diese Menschen, die Gott kennengelernt haben, sollen gemeinsam leben. Und dieses gemeinsame Leben ist so wichtig. Das ist keine Option, die wir haben, sondern Jesus hat darum gebetet und er sagt, Vater, ich bitte dich, dass die, die du mir gegeben hast, eins sind, so wie wir eins sind. Und dazu brauchen wir Hilfe. Dazu brauchen wir mehr als den Gottesdienst. Neben dem Gottesdienst brauchen wir Kleingruppen, wir brauchen enge Gemeinschaft, wir brauchen die Möglichkeit, Dinge miteinander zu teilen und Leben zu verändern. Du wirst in dieser Predigt Dinge hören, die dich ansprechen. Und du wirst Entscheidungen treffen, heute wahrscheinlich sogar. Einige werden das tun und sagen, ich werde das tun. Und dann kommt dein Alltag. Und dein Alltag hindert dich daran, diese Entscheidung zu gehen. Erzähle diese Entscheidung jemand anderem und bitte denjenigen, dich dabei zu begleiten oder für dich zu beten oder mal nachzuhören. Und schon hast du Gemeinschaft. Und auf einmal werden Dinge greifbar. Die großen Änderungen meines Lebens, Impulse kamen aus der Predigt, aber dann gab es Menschen, die mich begleitet haben, Menschen, die mit mir gegangen sind. Und die Frage ist nicht, kannst du es dir leisten, in eine Kleingruppe zu gehen? Ich glaube, die Frage müssen wir umdrehen. Können wir es uns leisten, nicht in einer Kleingruppe zu sein? Der weitere Punkt ist, Gemeinde soll ausgerüstet werden, ausgestattet werden zum Dienst. Deswegen hat Gott die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer gegeben. Wir sollen gemeinsam wachsen und gemeinsam dienen. Berufung entdecken, die Heiligen zum Dienst zurüsten. Das sagt die Bibel, dass du deine Gaben entdeckst und dass du deine Berufung lebst und sie einsetzt. Und das vierte ist, gemeinsam diese Welt berühren, einen Unterschied machen. Und das geschieht, wenn du deine Gaben einsetzt, wenn du deine Berufung lebst, wirst du anders sein. Du wirst schon mit Menschen in Berührung kommen und du wirst das erleben. Ich strenge mich nicht mehr so an. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich mich fürchterlich angestrengt, anderen von Jesus zu erzählen und dieses und jenes. Heute lebe ich meine Gaben und meine Berufung und dabei berühre ich Menschen. Das ist wie der Same, der in der Erde liegt und freigesetzt ist, der jetzt arbeiten kann, der wird Frucht hervorbringen. Stell dir das so vor, du musst dich nicht so anstrengen. Natürlich müssen wir auch was tun, aber Gott hat so viel in uns hineingelegt. Was tut Gott, um unsere Situation und die Situation in Deutschland zu ändern? Was tut er? Ich lese weiter aus dem Philipper. Er, der Gott in allem gleich war, also Jesus Christus, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gott kommt vom Himmel, der das perfekte Leben hat, dem es gut geht. Und er kommt in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Er wird wie wir und ja noch mehr. Er erniedrigt sich noch unter uns und er stirbt einen grausamen Tod am Kreuz. Gott ist es nicht egal, die 7 Milliarden Menschen oder wie viel wir auch immer sind auf dieser Erde gerade, sind Jesus nicht egal. Er kennt jeden Namen, er kennt jeden Einzelnen, er kennt dich. Er hat sein perfektes Leben verlassen, kam auf diese Erde, lebte dort ohne Sünde und ohne Fehler und hat am Ende seines Lebens ein perfektes, ein heiliges Sühneopfer für jeden von uns gebracht, für unsere Schuld. All das Böse von uns, das kam auf Jesus. Und all das Gute von Gott, das kommt zu uns. Das ist der Tausch, den der Vater im Himmel eingefädelt hat, indem er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat und sagt, ich muss das ändern. Es kann nicht sein, dass so viele Menschen nicht zur Gemeinde von Jesus gehören, zur Gemeinde Gottes gehören. Deshalb sende ich meinen Sohn und ich gebe alles, all in. Ich gebe alles, ich halte nicht zurück. Ich gebe meinen einzig geliebten Sohn. Und der Schlüssel dazu ist das Kreuz von Golgatha, um das zu erfassen und das zu verstehen. Dieser Tausch, der dort am Kreuz geschehen ist, alle Sünde, alle Schuld auf Jesus und aller Segen und aller Heilung, alle Erlösung, alle Vergebung zu uns, dieser Tausch ist von Gott gewollt. Der wollte das so. Und wir brauchen eine Offenbarung darüber, um wirklich Kirche zu sein, um unser Leben so zu leben, wie Gott es will. Wenn wir das verstanden haben, stellt sich nicht mehr die Frage danach, ob ich meine Gaben einsetze, ob ich jetzt davon erzähle oder nicht, sondern da werde ich es Christus gleich tun. Nehmt euch Christus zum Vorbild, hieß es in Vers 5 vorher. Im 1. Johannes-Evangelium, Kapitel 4, heißt es, und das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und ich möchte mit uns einmal 4 Schritte durchgehen, was es für Jesus bedeutet hat, dieses Sühneopfer zu bringen. Dann verstehen wir vielleicht, was da geschieht und was es für uns bedeutet. Es begann schon an dem Abend vor Karfreitag, als Jesus mit seinen Jüngern dort das Abendmahl gefeiert hat, mit ihnen gegessen hat. Dann wurde er verraten, er wurde gefangen genommen und dann haben 6 Gerichtsprozesse in der Nacht stattgefunden, obwohl das total verboten war damals. Das wäre heute auch nicht erlaubt. Du kannst nicht einfach jemanden nachts gefangen nehmen und dann irgendwie still und heimlich verurteilen wollen. 3 jüdische Gerichtsverfahren bei Hananias, bei Kaiphas und bei den Sanhedrinern. Und alle 3 haben gesagt, er ist schuldig. Aber die Juden durften keinen zum Tode verurteilen, weil die unter der römischen Besatzungsmacht standen, also mussten sie noch an ein römisches Gericht. Und dann haben sie Pilatus, den Statthalter, in der Nacht aus dem Bett geklingelt. Das alles fand zwischen 22 und 6 Uhr statt. In der Nacht aus dem Bett geklingelt und gesagt, diesen Jesus, den müssen wir verurteilen. Und der Pilatus sagt, ich finde nichts Falsches an ihm. Dann haben sie ihn zu Herodes gebracht, dem König der Israeliten, und der hat auch nichts an ihm finden können. Und dann ging es wieder zurück zu Pilatus. Und in dieser Zeit wurde Jesus bespuckt, er wurde ausgelacht, wurde als der König verlacht. Ja, da bist du nun der König der Juden, du wolltest dich selber zum König machen, jetzt hilf dir mal. Und Pilatus kam dann auf diese glorreiche Idee und hat gesagt, ich muss das Ding hier irgendwie zu Ende bringen. Dieser Jesus hat offensichtlich nichts getan, wofür man sterben muss. Also ich biete an, dass ich einen Terroristen, einen Mörder freigebe. Und wir haben gerade so wieder ganz plastische Erlebnisse, was es bedeutet, wenn Menschen zu Mördern und zu Terroristen werden. Und stellt euch vor, so jemand wird dir angeboten und hat gesagt, den gebe ich frei, damit er deine Kinder und die anderen auch noch alle umbringt. Und der Pilatus hat gedacht, das wird kein gesunder Mensch tun. Aber sie haben gesagt, gib uns den Mörder und kreuzige Jesus. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und das ist der Grund, warum es so viel Mord und so viel Totschlag in unserer Welt gibt. Menschen haben gewählt, nicht den Lebensfürst, sondern den Mörder. Das ist der Grund, warum das überall um uns herum passiert. Menschen haben gesagt, wir wollen, dass das Blut über uns kommt. Und Pilatus hat gesagt, okay, wenn ihr das so wollt, ich wasche meine Hände in Unschuld, dann habt ihn. Und die römischen Soldaten haben dann Jesus genommen, auf einen Holzblock gespannt und dann mit einer Geißel, das schon damals in der Grundschule gelernt, was eine Geißel ist, und ich fand das damals schon so schrecklich und so furchtbar, dass ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Also eine Peitsche, wo so Widerhaken dran sind, und wenn du draufhaust und rausziehst, ziehst du Fleisch raus. 13 Mal auf die linke Schulter, 13 Mal auf die rechte Schulter und 13 Mal in die Mitte. Die meisten Gefangenen überleben das nicht. Die meisten Gefangenen sterben schon kurz darauf, weil das der Körper einfach nicht aushält. Und du fragst dich, wieso? Da ist dieser perfekte Jesus, der Gott, der vom Himmel gekommen ist. Wieso liegt er jetzt so zerstört und zerfetzt vor uns? Jeder Schlag war für eine Krankheit, die wir haben. Jeder Schlag ist für ein Leiden, das in unserem Körper ist. Du kannst jeden Peitschenhieb nehmen und eine Krankheit aufzählen und sagen, die hat Jesus auf sich genommen. Er wurde zerschlagen für unsere Krankheit, damit wir geheilt werden. Das sagt das Wort Gottes. Er wurde zerschlagen. Ist das nicht großartig? Jesus hat das nicht einfach gemacht, um sich selber zu quälen, sondern um dich freizusetzen, damit du geheilt werden kannst. Lasst uns immer weiter für Kranke beten. Lasst uns daran glauben, dass diese Schläge nicht umsonst waren, dass Jesus nicht umsonst gestorben ist, sondern dass er ausgerufen hat und jetzt ist es vollbracht und ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und auch wenn manche nicht gesund werden und wir nicht alles verstehen, aber ich merke, je mehr ich bete für Kranke, umso mehr werden gesund. Und lasst uns das tun. Amen. Lasst uns für Kranke beten. Und wenn du heute krank bist, du hast auch nach dem Gottesdienst noch die Gelegenheit, für dich beten zu lassen. Oder wenn du zu Hause sagst, ja, ich kann ja jetzt nicht kommen, schreib uns einfach und wir beten gerne für dich. Ja, und dann hat man ihm die Augen verbunden. Er wurde in den Nebenraum gebracht. Und dann haben die Soldaten sich einen Spaß noch aus Jesus gemacht. Sie haben ihm ein königliches Gewand umgehängt, haben ihm die Augen verbunden, haben ihn geschlagen und haben gesagt, ja, du bist doch der Prophet, sag uns doch, wer dich geschlagen hat. Und dann haben sie ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Und diese Dornen dort, die sind so lang. Und wenn du draufschlägst, dann geht es auch hier rein in deinen Kopf. Und diese Schläge, die Jesus auf den Kopf bekommen hat und diese Dornen, die seinen Kopf durchbohrt haben, die hat er getragen, damit der Fluch der Gedanken, der Fluch, der in dieser Welt kommt, nicht deinen Kopf trifft, sondern dass du Gedanken haben kannst, die voller Frieden sind. Er wurde durchbohrt, damit wir Frieden haben in unseren Gedanken. Das Wort Gottes sagt immer wieder, der Friede Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, als unser Verstehen, der bewahre eure Herzen, euren Verstand und alles, was ihr habt. Der Friede Christi soll dich bewahren. Dann wollte man ihm das Kreuz auflegen und Jesus war schon so schwach, er konnte das Kreuz nicht mehr tragen. Also wurde es dort die Via Dolorosa hochgetragen. Jemand anders hat es für ihn getragen. Und dann wurde seine Hände draufgelegt, seine Füße und wurden durchbohrt mit Nägeln und er wurde aufgehängt und ist dort am Kreuz wie ein Verbrecher hingerichtet worden. Diese Nägel bedeuten für dich und für mich Vergebung unserer Schuld. Dass Jesus dort aufgespießt wurde an diesem Holz, bedeutet, dass der ganze Fluch der Sünde, der ganze Dreck, den wir in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in unserem Leben tragen, egal was du getan hast, egal was du noch tun wirst, all das hat Jesus getragen. Jesus hat jede Schuld getragen, auch wenn du denkst, dass deine Schuld größer ist als die von anderen Menschen. Er hat auch deine Schuld getragen. Wenn die Sünde mächtig ist, sagt es in der Bibel, wenn die Sünde übermächtig ist, dann ist die Gnade Gottes noch viel, viel größer. Amen. Jesus kommt schon klar mit unseren Sünden. Und am Ende nahm ein römischer Hauptmann ein Speer und stieß es so von unten, von der Seite, einmal quer durch den ganzen Brustkorb, durch sein Herz, um auch sicher zu sein, dass dieser Mann tot ist. Und es lief Wasser und Blut heraus. Und der Soldat erkannte da schon, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und das Herz Jesu wurde durchbohrt, damit dein Herz heil werden kann. Damit die Herzen der Menschen, mit denen du zu tun hast, heil werden können. Es sind so viele Herzen auch in diesem Raum, die verletzt sind, die kaputt sind, die Vergebung brauchen, die Vergebung aussprechen sollten einmal in ihr Umfeld hinein, da wo ihnen Unrecht getan wurde. All das ist möglich, weil Jesus sein Herz durchbohren ließ und er sagt, Liebe fließt hinaus zu dir, auch Liebe zu deinen Feinden. Und dieser Ort, an dem Jesus all das erlebt hat, wo Jesus aufgeknüpft wurde, aufgehängt wurde, bedeutet für dich Heilung, bedeutet für dich Befreiung. Darf ich das Team bitten, dass ihr nach oben kommt? Und ich möchte dir sagen, dass Jesus das für dich getan hat. Als Sühneopfer für deine Sünden, als Sühneopfer für meine Sünden. Jesus hat es getan, damit in Deutschland nicht so viele Menschen ohne die Liebe Gottes leben müssen. Jesus hat es getan, damit in deiner Familie neu die Liebe Gottes fließen kann. Dass in deinem Leben Heilung geschehen kann. Dass in deinem Leben Vergebung sein kann. Dass in deinem Leben die ganzen Segnungen Gottes sein können und der ganze Unrat und der ganze Schutt unseres Lebens auf ihn geworfen wird. Deswegen hat Jesus das getan. Jesus hat mehr getan als alle von uns, um Menschen zu erlösen, um seine Kirche zu bauen, seine Gemeinde zu bauen. Er hat sich selber nicht geschont. Deswegen sagt die Bibel, er hat sich erniedrigt, aber nun hat er von Gott, dem Vater, einen Namen bekommen, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich einmal alle beugen müssen, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und jeder bekennen muss zur Ehre Gottes des Herrn, Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Herr. Und er kann dein Herr werden heute. Jesus kann heute dein Herr werden. Weißt du das? Du kannst sagen, Jesus, ich kapiere noch immer nicht, wovon dieser Mann da spricht, warum du dich da hingelegt hast, ausgepeitscht wurdest, dich aufhängen ließ, aber irgendwie merke ich, Gott, du hast Interesse an meinem Leben. Du willst mich. Du willst in meinem Leben etwas ändern. Lass uns einmal gemeinsam unsere Augen schließen. Und ich möchte einfach nur fragen, ist jemand hier heute, der sagt, ich will diese Sache annehmen. Ich möchte dieses Liebesopfer, das Jesus für mich gegeben hat, für mich ganz persönlich annehmen. Dann heb ganz kurz deine Hand und ich möchte für dich beten. Du musst nicht nach vorne kommen, sondern ich möchte einfach diese Zeit nutzen, nur um mit dir persönlich zu beten. Dürft ihr einfach gerne tun, wenn du das jetzt gerade machen möchtest. Das nächste Gebet möchte ich für die sprechen, die sagen, um mich herum warten Menschen, die viel zu lange auf mich gewartet haben. Ich habe mich zufrieden gegeben mit der Situation in Deutschland, mit der Situation in unserer Gemeinde hier, aber Menschen sollen Jesus kennenlernen, sie sollen Freiheit erleben, sie sollen ihre Berufung entdecken und sie sollen einmal einen Unterschied machen. Und ich möchte dabei sein. Und wenn wir das möchten oder wenn du das möchtest und sagst, ich weiß, ich habe das vielleicht schon öfter gebetet, aber heute ist wieder ein Moment, wo ich dazu Ja sage, dann darfst du einfach aufstehen und ich möchte für dich beten oder für uns alle beten, die das wollen. Ich persönlich will das auch. Ich stehe schon hier, aber ich brauche das auch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht zurückgehalten hast. Du hast alles gegeben, damit wir als deine Kirche deinen Auftrag erfüllen können, nämlich Menschen mit dir bekannt zu machen, deine Liebesbotschaft in ihr Herz hineinzugeben. Herr, Menschen in eine Gemeinschaft zu bringen, die mehr ist als nur ja, Geld oder sonst irgendwas getrieben, sondern die liebesgetrieben ist, Herr, wo Einheit entsteht, die über allem ist. Danke, Jesus, dass du Menschen ausrüstest und dass Menschen einen Unterschied machen und dass wir hier stehen und dass wir Langenfeld und die ganze Umgebung verändern dürfen, weil du in uns bist. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du so gut bist. Weil deine Gnade so groß ist, weil deine Kraft so stark ist. Herr, und ich segne jeden Einzelnen, der dazu aufsteht und sagt, ich bin bereit, dass du das vervielfältigst und als einen Samen benutzt, der Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach in dem Namen Jesu. Amen.